Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben.
Hallo, heute sprechen wir über Petra Bielers Buch Narziss, Ego und Buddha, Gesundung im Zeitalter des Disputs. Und Petra, magst du dich kurz vorstellen, bevor wir auf dein Buch eingehen?
Gerne, hallo Nils. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, lebe in München und Narziss, Ego und Buddha ist mein zweites Buch. Vor 10 Jahre zuvor habe ich ein Buch geschrieben über Trennung, hat auch einen buddhistischen Hintergrund, mit Buddha die Trennung meistern und aus aktuellem Anlass eingehend sehr stark auf unser Zeitgeschehen. Ist jetzt so Narziss, Ego und Buddha aus mir rausgeflossen. Normalerweise, also mein Hauptberuf ist psychologische Psychotherapeutin, ganz normal tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und ich gebe aber auch Achtsamkeits- und Mitgefühls-, Selbstmitgefühlskurse, Meditationskurse und lasse sehr, sehr gerne die östliche Psychologie und die buddhistische Psychologie in alles, was ich arbeite, mit einfließen.
Ja, wundervoll. Also ich hatte auch, als ich das Buch gelesen habe, fand ich es eine sehr schöne Verbindung, so wie ich das wahrgenommen habe, dass du hast immer wieder auch so Einschübe, wo du persönliche Erfahrungen auch aus deiner Meditationserfahrung, aus den buddhistischen Lehren berichtest. Und dann gibt es so auch die, ja, es liest sich fast für mich ein bisschen wie so eine Analyse. Es hat was Kulturwissenschaftliches, es hat was Psychologisches, es hat ja dann auch diesen buddhistischen, die Perspektive, die auch immer wieder fachlich, aber auch aus so persönlicher Sicht reinkommt. Magst du noch was dazu sagen, warum du diesen Stil gewählt hast, den ich sehr auflockernd und dadurch sehr vertiefend auch empfunden habe, wo du dieses Fachliche hast, diesen analytischen Blick und dann auch immer deine persönlichen Einschübe?
Ja, meine Motivation, das in der Form zusammenzustellen, war einfach, dass es das noch nicht so oft gibt. Also es gibt Bücher oder Lehrer, Lehrerinnen zum Thema Meditation, Arbeit mit dem Geist. Es gibt Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, es gibt Gesellschaftskritikerinnen, es gibt politische Gestalten, Aktivistinnen und so weiter. Und ich fand es mal wichtig, so eine Fusion zu machen. Weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo der Blick weiter und weiter ganzheitlich werden muss. Und wo es ganz gut ist, auch, dass unterschiedliche Disziplinen sich vernetzen. Ich bin natürlich in dem Buch als Autorin dieses Buches schwerpunktmäßig Psychologin und buddhistische Praktizierende und Meditationslehrerin. Aber ich bin auch ein Ticken Aktivistin, ich bin auch ein Ticken Politikkritikerin Kritikerin und Gesellschaftskritikerin. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir aus unseren Schmalspur-Perspektiven rauskommen und uns erweitern. Und in die Welt schauen mit dem Ansatz, der uns liegt, den wir fahren, den wir gut können.
Ja, spannend. Also es geht ja auch immer wieder um Interdependenz, es geht um Beziehungen, es geht auch um Vernetzung, auch vernetztes Denken und Wahrnehmen. Und gleichzeitig, was du auch gesagt hast, was ich spannend fand, dass wenn du am Anfang hatte ich so das Gefühl, du beschreibst ein bisschen ja diese Ego-Prozesse und auch immer mit Blick wieder auf den buddhistischen Ausweg. Und dann kommt dieses Narzissmus-Kapitel, was sich ein bisschen wie ein Spiegel auch liest, weil ja, du das so schön, wie ich finde, aufgliederst, dass es einerseits ja diese Tendenzen gibt und dann auch das, wo es dann krankhaft wird. Und dann zeichnest du das auch, wie das eigentlich in unserer Kultur und in unserer Politik und auch an den Schaltstellen der Macht eigentlich, die besonders eigentlich begünstigen, dann auch soziale Netzwerke, die das besonders begünstigen. Und magst du noch ein bisschen dazu etwas sagen? Weil für mich war das so ein Gefühl von, das ist ja fast wie so ein nahtloser Übergang, wenn das in Kultur, in Gesellschaft und überall scheint das so im Vordergrund zu stehen. Und ich habe mich gefragt, ist es auch manchmal vielleicht, bevor alles besser wird, ja, dass es einfach sich einfach nochmal deutlicher zeigen muss? Oder wie nimmst du das wahr, wenn du sagst eigentlich, dass es auch, ich glaube, es gibt so diesen Begriff kultureller Narzissmus oder Kultur des Narzissmus. Ja, wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, wo du glaubst, das ist so ein Höhepunkt, bevor es dann vielleicht auch wieder kippt? Oder ist das jetzt einfach etwas, womit wir uns ganz gezielt auseinandersetzen müssen, weil das so ganz frontal uns jetzt begegnet?
Also ich glaube, dass wir an einem ganz spannenden und kritischen Punkt in unserer Evolution stehen und dass der Ausgang offen ist. Ich finde auch diese Bücher von Harari oder Matthias Glaubrecht, Das Ende der Evolution, gibt ja jetzt viele solche Bücher, so spannend, wo die zwei Ausgänge beschreiben des Menschseins, also den absolut, ja, den Untergang sozusagen, oder dass wir einfach die Kurve kriegen und dann uns einpendeln auf neuen Formen miteinander zu sein und mit der Erde zu sein, mit allem, was lebt, zu sein und da einen Bewusstseinssprung nehmen.
Du beschreibst ja auch, es gibt so eine zwei so Fragestellungen oder eine Fragestellung, eine so eine Perspektive, wo du sagst, wie sehe die Welt eigentlich aus, wenn wir uns mehr diesem größeren Gewahrsein widmen, ja, was so aus der Buddha-Natur herauskommt, aus dem reinen Gewahrsein, dem beobachten können, dem Mitgefühl und Weisheit. Und du sagst aber auch an einer anderen Stelle, wenn wir dem wirklich folgen würden, was müssten wir eigentlich dafür aufgeben? Ja, also dass es nicht nur etwas ist, ja, dass es mit rein Wohlgefallen oder Wohlgefühl verbunden ist. Magst du noch skizzieren oder eine Idee geben, was du glaubst oder was du aus deiner Erfahrung und Wahrnehmung auf dem Weg liegt? Was gilt es vielleicht auch aufzugeben, hinter uns zu lassen, loszulassen?
Das ist ja auch eine sehr breite Diskussion gerade. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal, auch kurz zur Vorbereitung, das Buddha-Kapitel so ein bisschen überflogen in dem Buch. Und da einfach nochmal so wahrgenommen, dass man, wenn man in diesem Zugang zu was Transzendentem, was sich jenseits unseres Narzissmus, unseres Ego, ich bin die Wichtigste, alles dreht sich um mich, die anderen sind Objekte. Das ist ja sehr stark der Narzissmus, die anderen sind Objekte. Und so weiter dreht. Also wenn der Buddha-Geist, also dieser weitere Geist, so zugänglich wird, dann versteht man plötzlich, aber eben nicht mehr nur im Kopf, dass alles mit allem verbunden ist, dass, ja klar, wir stammen aus derselben Zelle, alle. Alles ist auch vernetzter, als wir denken. Und da gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, als nicht nur mir was Gutes zu wünschen und Sicherheit und Wohlergehen, sondern allen. Das ist auch nicht mehr dann so, dass man sich überlegen muss, es wäre gut, so zu denken oder moralisch oder so, sondern das ist dann einfach da. Ja, wir sind gleich und wir sind alle auf einer Lebensreise und in dem Körper zu Hause und das ist endlich. Und aus diesem Blick raus, deshalb habe ich eben auch so stark die buddhistische Psychologie und dieses Buddha-Kapitel reingenommen, kann man nicht mehr anders als ja, sich selbst zu reflektieren, die eigenen Verengungen anzuschauen, das Herzensqualität und einen weiteren Blick zu kultivieren und sich dafür einsetzen, dass wir wieder menschlicher miteinander umgehen, dass wir ja nicht als Nationen andere Nationen ausbeuten, dass wir diese Form von nationalem Ego, auch Interessensgemeinschaftsego, war in der Pandemie jetzt sehr, sehr offensichtlich, finde ich, so wie einige Ego-Prozesse dort sehr, sehr klar beobachtbar war.
Mhm.
Ja. Also die und das persönliche Ego. Ja, es lohnt sich dran zu arbeiten und es ist nicht mehr nur für uns persönlich, sondern für das Große und Ganze und das ist auch notwendig.
Ja, du beschreibst ja oder beziehungsweise gibst dieses schöne Beispiel von Milarepa, dem ganz berühmten Yogi, wo du dann eigentlich so als ein schönes Beispiel dafür nimmst, wie erst narzisstische Prägung dazu führen, dass er auch dann wirklich ja bereit ist, ne, andere als Objekte zu behandeln bis Mord und Totschlag. Und dann ist ein ganz spannender Punkt, weil das, glaube ich, ist auch für unsere kulturelle, gesellschaftliche ein spannender Punkt, weil du dann beschreibst, der Weg daraus ist dann anhand dieses Beispiels von Milarepa auch über eine Form von Kränkung dieses Egos oder dieses, ja, und da wollte ich dich fragen, ob du dazu noch so zwei, drei Punkte sagen kannst, weil einerseits beschreibst du sehr schön diese Ich-Stärke, die es eigentlich braucht, eine gesunde Ich-Stärke, um auch dieses, ja, dieses Ego, diese verdichtenden Ego-Prozesse zu transzendieren. Und andererseits glaube ich, dass das manchmal so ein Punkt ist, wo ich auch in der Praxis so wahrnehme, ja, du schreibst auch von radikaler Wahrhaftigkeit, dass das schwierig werden kann, wenn man dann vielleicht doch noch mal genau der den Finger in die Wunde legen muss, für wie essentiell oder für wie wichtig glaubst du, ist das für unsere auch kulturelle, gesellschaftliche Entwicklung? Was ist dafür vielleicht auch noch nötig, um diesen Schritt gehen zu können?
Ja, also da sind wir jetzt wieder in der klassischen Psychotherapie. Also jetzt in der Einzeltherapie mit jemandem, der sehr narzisstisch strukturiert ist, zu arbeiten, ist hochanspruchsvoll und schwierig. Und da weiß man, dass es darum geht, diesen Menschen nicht zu sehr zu frustrieren und zu konfrontieren, aber auch nicht zu wenig. Also so einen guten, flexiblen Mittelweg zu machen, dass der bleibt und nicht sagt, oh, blöde Therapeutin, die taugt nichts und die Therapie verlässt, aber auch wirklich, Entschuldigung, gestoßen wird auf seine ja, Verwirrungen und ein kleines bisschen Schmerz empfinden darf, um zu lernen, damit kann man umgehen und man muss nicht die ganze Zeit andere Menschen instrumentalisieren, zum Beispiel, um diesen Schmerz zu vermeiden und sich selber wieder zu stabilisieren und zu hören, erhöhen. Und das kann man auf Gruppen umlegen. Also ich finde, es wird schwierig, wenn irgendwas ganz akut Bedrohliches passiert, also wie als Corona angefangen hat und so, die Leute alle wahnsinnig Angst gekriegt haben und auch diejenigen, die ihre Freiheit nicht verlieren wollten, wahnsinnig Angst gekriegt haben. Und dann sind wir ja in diesen primitiveren Formen des Gehirns und wir können da nicht mehr dann gut sagen, okay, das ist jetzt eine Frustration und vielleicht halte ich die jetzt gerade aus. Oder was gäbe es mal für andere Wege als ich gut, ihr schlecht. Mir soll es gut gehen, ihr seid mir jetzt nicht so wichtig. Das heißt, also auch da wäre so diese gute Form von Frustration hilfreich, wo jetzt keine absolute Katastrophe am Start ist, aber auch keine zu kommode Situation. Und ich finde jetzt gerade, das haben wir dauernd diesen Kriegszustand
genau,
im Hintergrund laufen, aber wir können ihn inzwischen auch wieder ganz gut verdrängen. Und die Corona-Situation ist vorbei. Und jetzt gerade sind wir alle so versucht, uns wieder einzurichten in unsere Komfortzone und wieder gar nicht mehr zu schauen, wie ist es mit der Menschheitsfamilie? Ja, ich mache es mir jetzt schön bei mir zu Hause und ich hole jetzt was nach, was ich nicht tun konnte in den letzten Jahren. Und das ist schon wieder so, da verdichtet sich wieder. Ja,
und,
Egohaftigkeit und Narzissmus eigentlich.
Ja, und würdest du sagen, also dass das diese Krisen, die wir erleben, dann ja auch, weil in dem Buch beschreibst du auch mal diesen notwendigen Punkt eigentlich, dass der Mensch oft diese Krisen braucht für Veränderungsprozesse. Und wenn man das auf das Große überträgt, ja, wie du gerade gesagt hast, jetzt fallen wir wieder mehr in diesen, ne, man hat sich dann wieder eingerichtet oder wir verdrängen es wieder oder es ist weniger im Vordergrund unserer Wahrnehmung, dass das so eine Aneinanderkettung von Krisen eigentlich anscheinend auch braucht, um daraus aufzuwachen.
Das scheint so zu sein und also, aber ist es egal, ob wir das wollen oder nicht. Es findet ja statt.
Ja. Okay. Magst du noch zum Abschluss etwas sagen, was dir so ganz am Herzen liegt mit dem Buch und was du vielleicht ja den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben magst oder die Menschen, die sich angesprochen fühlen und sich vielleicht auch dafür interessieren und sagen, da möchte ich mal reinschauen?
Ja. Liebe Interessentinnen, Interessenten, liebe Leserinnen, liebe Leser, ich würde euch gerne ermuntern, euch durch das Ego- und das Narzissmus-Kapitel durchzuarbeiten, um dann nicht die Erlösung, aber die Erleichterung im Buddha-Kapitel zu erfahren. Das ging mir nämlich immer wieder selber so, wenn ich das Buch ja auch wieder untersucht habe und so weiter, dass ich so erleichtert war, als ich bei dem Buddha-Kapitel ankam, weil das zeigt ja auch eine Perspektive auf und es zeigt Möglichkeiten auf. Und wenn es euch zu viel wird mit diesen ganzen Ego-Prozessen, die ich da beschreibe, dann lest doch einfach mal gleich ins Buddha-Kapitel rein oder auch in die Übungen, die danach kommen oder diesen Dialog, wo sich ein narzisstischer und ein stark egozentrischer und ein eher schon ein bisschen befreiter Mensch unterhalten. Das ist dann vielleicht leichtere Kost. Und mein tiefstes Herzensanliegen ist, dass bitte lasst uns nicht zumachen und wieder zu sehr in Komfortzonen landen, wenn gerade also keine ultimative Bedrohung da ist. Die ist immer da, also wir müssen uns auch erinnern, dass wir an diesem Klimakipppunkt stehen. Und ja, nutzt die Instrumente, zum Beispiel die auch in den Meditationen zu finden sind, um euch nicht überschwemmen zu lassen von Katastrophengefühlen, von Angst vor dem, was kommt, ja, vor den Veränderungen, die diese Zeit einfach mit sich bringt. Und erinnert euch an die Menschheitsfamilie. Wir können jetzt gemeinsames Menschsein praktizieren, mehr denn je. Und wir sind vernetzter, als wir empfinden oft.
Wundervoll. Vielen Dank. Ich kann also auch als Leser sagen, wundervolles Buch. Ich fand das Narzissmus-Kapitel hatte richtig, da habe ich das Gefühl, da nimmst du nochmal so richtig Fahrt auf. Vielleicht auch, weil für mich war es ein bisschen wie so ein Spiegel. Und vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Man merkt, da steckt sehr viel Herzblut drin. Man merkt, da steckt nicht nur Herzblut drin, sondern auch ganz viel Expertise und Weisheit und auch Erfahrung. Und ich glaube, es ist ein einzigartiger Blick, so habe ich das erlebt, ein einzigartiger Blick auf unsere aktuelle gesellschaftliche Situation. Deswegen, Petra, vielen, vielen Dank, dass du das veröffentlicht hast und dass du dir die Zeit genommen hast, das heute mit uns hier zu teilen und das vorzustellen.
Danke dir. Danke dir, Nils. Ja, hallo. Hallo, Nils. Ich freue mich sehr und wir werden uns heute unterhalten über dein 2022 erschienenes Buch Beziehungsexzellenz, was ich sehr gerne gelesen habe. Und ich würde gerne noch dazu sagen, dass du ja schon zwei andere Bücher geschrieben hast, die, glaube ich, eher Grundlagenwerke sind, mit sehr starken Bezug auf taoistische Lehren und buddhistische Lehren. Und das ist jetzt eher ein Praxisbuch. Ich nenne mal noch die zwei Titel, weil ich finde die so toll. Furchtlos zurück zur Quelle. Und das Tao der Bewusstseinsarbeit.
Genau, ja.
Super die sind spannend. Eben.
Ja, genau, die sind eher chinesisch, mit chinesischem Einschlag.
Ja, und jetzt hast du dich eher dem Beziehungsthema zugewendet, ja, auch in deiner Arbeit, wie du mir erzählt hast. Und ich glaube, dieses Buch Beziehungsexzellenz ist ein Arbeitsbuch, was man wirklich durchackern kann, kurz und bündig, mit aber den wesentlichen Punkten enthalten und vielen Selbstreflexionsübungen, was ich sehr gut finde. Ja, ich wollte dich gleich als erstes mal fragen zum Cover. Da ist ein Mensch, der einen anderen Mensch eine Klippe hochzieht. Das ist so gemeint.
Ja, das ist so gemeint, ja. Genau, weil ja die Idee ja eigentlich ist, dass wir immer nur zusammen uns weiterentwickeln können, zusammen wachsen können, der Mensch eigentlich immer nur in Beziehung auch sich selbst näher kommen kann. Und das ist ja auch unter Einwirkung der letzten Jahre, der Corona-Maßnahmen und so weiter entstanden, wo ich als allererstes eine der stärksten Tendenzen von Trennung wahrgenommen habe. Es gab so eine ganz starke Trennung und deswegen habe ich gedacht, also egal auf welche Position man hat, welche Meinung man vertritt, welche Werten man folgt, aus welcher Kultur man kommt und so weiter, dass man sich aber immer die Hand reichen kann, um sich auch gegenseitig zu helfen und dass wir alle voneinander lernen können. Genau. So deswegen habe ich dieses Bild gewählt.
Schöner Ansatz. Und zweite Frage zu dem Begriff Beziehungsexzellenz. Wie kommst du da drauf?
Ja, weil ich, also es hat auch unter dem Einfluss der letzten Jahre, aber natürlich auch meine Arbeit, auch im, wenn ich auch in der chinesischen Medizin und auch in der Praxis, wenn ich arbeite, ich habe mich halt eigentlich irgendwann gefragt, was ist es eigentlich, wonach Menschen eigentlich immer fragen, egal mit welchem Anliegen sie erstmal kommen oder was ist so eine große Schnittstelle von vielen. Und bin dann immer wieder auf das Thema Beziehungen gekommen, auch dass Beziehungen eigentlich, wir vom ersten Moment an, also selbst noch seit dem Zeitpunkt der Empfängnis, ja spätestens seit der Geburt irgendwie in Beziehung stehen und Beziehungen auch unsere ganze Wahrnehmung kultivieren. Also wir lernen, was wird mir gespiegelt, welche Werte übernehme ich, Sprache ist etwas, was wir in Beziehung lernen. Eigentlich alles, was wir auch, was uns bewegt, ob wir Bücher lesen, Theaterstücke oder auch politisches Geschehen, kulturelles Geschehen, therapeutisches Miteinander, alles geschieht in Beziehung und deswegen ja der erste Teil Beziehung als eigentlich das eines der wesentlichsten menschlichen Wirkkräfte und Exzellenz als etwas, weil mir ist doch in den letzten Jahren und auch wenn ich meinen eigenen Weg überprüfe, wir immer wieder an so kindliche Punkte kommen, die sich also ja wenig entwickelt anfühlen oder verletzt anfühlen. Und Exzellenz ist ja eigentlich etwas, wo wir aus uns selbst heraus unser wahres Wesen zum Ausdruck bringen und einfach scheinen, weil wir hervorstechen, im Sinne aber nicht, weil wir getrennt sind, sondern weil wir ja so, wie wir sind, schon wertvoll und kostbar sind. Und das ja, wollte ich zusammenbringen. Und so bin ich auf diesen Namen gekommen.
Ist dann dein Ansatz eher nicht nur ein Optimierungs- oder Wachstumsgedanke, sondern auch ein Rückverbindungs- oder Wiederentdeckungsgedanke?
Ja, genau. Also die Idee ist ja, also im Gegensatz zur Selbstoptimierung oder irgendwie so eine Verbesserungsgedanke, dass eigentlich alles, was wir sind, schon da ist und auch das, was wir wahrscheinlich oder das, was wir oft suchen, einfach eher etwas ist, was, wie du hast jetzt gesagt, Rückerinnerung oder Rückanbindung ist, dass es einfach ein Wiedererinnern ist und gerade dafür sind Beziehungen halt auch besonders wertvoll, weil ja, das ist ja auch ein bisschen dann auch, da sind ja auch Ideen des tibetischen Buddhismus auch drin, dass wir in, dass wir Freunde, Feinde, neutrale Wesen so in unseren Wahrnehmungskategorien haben und wir aber von jedem und allen lernen können. Also die Freunde oder die Wesen, die wir mit Leichtigkeit lieben können, reflektieren eigentlich das, was schon da ist. Ja, Liebe, Freude, Mitgefühl, die erinnern uns einfach daran und die vermeintlich schwierigen Wesen, die erinnern uns eigentlich nur an das, was genau diese guten Qualitäten, die immer da sind, verdecken. Und deswegen ist es weniger so ein Selbstoptimierungsgedanke, sondern vielmehr ein sich auf das zurückbesinnen, was wir einfach manchmal aus dem Blick verlieren, obwohl es immer präsent ist.
Genau. Schön. Und du bist ja ein großer Wahrhaftigkeitsfan, lese ich aus deinem Buch. Also du ja, machst Werbung für Wahrhaftigkeit nach innen und nach außen. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, mein eigener Erfahrungsweg und auch mit dem Menschen, mit dem ich in der Praxis und auch in den Trainings, die wir machen, arbeiten darf, stelle ich immer wieder fest, Heilung braucht Wahrheit. Und ich meine, das kann man ganz einfach überprüfen, wenn man jetzt auch mit Menschen zusammen ist, mit denen man vielleicht viel Geschichte teilt, Eltern, Geschwister, Partnerin, Partner, ja, Leute, die einem mit Leichtigkeit die Knöpfe drücken können. Und wenn, ich hatte gerade letztens so einen Moment mit Lay, wo sie gesagt hat, hey, da wolltest du aber so und so machen. Und ich in mir wahrgenommen habe, dass ich jetzt, dass die Lüge oder das Verleugnen viel leichter gefallen wäre, als zu sagen, ja, stimmt. Aber in dem Moment, wo ich dann sagen kann, ja, stimmt, verändert sich alles. Also die Atmosphäre, die Energie verändert sich, die Spannung geht raus. Und ich glaube, dass das auch gesellschaftlich und auch in der aktuellen Situation einfach eines der wichtigsten Sachen ist, dass man Dinge auch einfach erstmal benennen kann und dann auch ja so wahrnehmen kann, wie wir sie wirklich empfinden. Und ich glaube, auch für den eigenen Weg ist es ganz wichtig, dass selbst wenn ich etwas als schwierig empfinde oder wenn es gerade mein Mitgefühl überfordert, dass ich das auch benennen kann. Selbst wenn es jetzt gerade mein Mitgefühl überfordert, dann trotzdem ist es so. Ja, und damit kommt dann schon wieder Mitgefühl mehr zum Vorschein, weil ich anerkenne, wie es ist und damit dem wirklich aufrichtiger und herzlicher begegnen kann. Und es ist aber absolut nicht immer leicht und ich würde auch nicht sagen, dass mir das immer in jeder Situation gelingt, aber es ist so ein bisschen wie ein Wegweiser für mich und auch für das, was wir machen.
Ja. Aber was ich rauslese, du schreibst ja auch über Liebe und Mitgefühl. Du bist ja auch sehr stark im tibetischen Buddhismus zu Hause.
Genau.
In Verbindung damit. Also keine gnadenlose Wahrhaftigkeit, die Peitsche nach innen und außen schwingt, sondern ja.
Ja, ich würde fast sagen, dass sobald wir mitfühlend sind, ja, sind wir auch wahrhaftig, wenn es halt getragen ist, nicht von irgendwelchen dahinterliegenden Motivationen, dass ich mich irgendwie, ne, dass ich anerkannt sein möchte oder anbiedern möchte oder schmeicheln möchte oder so. Aber in dem Moment, wo wir wirklich mitfühlend sind, heißt es ja wirklich zu fühlen, was da ist und damit präsent zu sein. Und dann, ja, im tibetischen Buddhismus haben wir immer du beschreibst es ja auch sehr schön in deinem Buch, ne, die beiden Flügel, Weisheit und Mitgefühl. Ja. Und dass die aber immer zusammen erscheinen. Das ist wie Yin und Yang, sonst fehlt was.
Ja, sehr schön. Und dann wollte ich dich noch bitten, etwas mehr zu sagen zu dem Begriff des Mangels, den du da auch häufig bringst in dem Buch. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, das ist natürlich erfahrungsbasiert, aber auch, da kommen auch wieder die daoistischen Bezüge. Dort geht es in der ganzen Entwicklung, in den alchemistischen Texten, in den daoistischen Texten, geht es immer wieder um Begierde. Und auch im tibetischen Buddhismus haben wir eines der Geistesgifte, Hass, Begierde, Ignoranz. Und wenn ich Begierde überprüfe, dann geht das ja immer einher damit, dass ich das Gefühl habe, irgendwas ist zu wenig, ja, oder ich brauche mehr, oder es irgendwie fehlt was, oder darin liegt schon dieses Gefühl des Mangels. Und wenn ich dann weiter meine Wahrnehmung überprüfe, und es geht ja auch in dem Buch auch viel um Wahrnehmungsmuster, dann ist einfach aus der Erfahrung erwachsen, dass wann immer ich das Gefühl habe, ich will mehr oder ich habe nicht genug oder ich bin, dann bin ich auch ganz schnell bei mir, ich habe ein Gefühl von, ich bin nicht genug. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, so eine, und wenn ich auch unsere gesellschaftlichen Prägungen anschaue in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, die darauf auch aufbauen, auf diesem Gefühl des Mangels und kauf dir noch diese Sonnencreme oder diese Brille und diesen Hut, dann bist du genug. Zwar nur 3 Minuten, aber dann, also dass sich da tief in mir und auch tief in den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, immer wieder, das ist wie so eine Verletzung oder wie eine Wunde. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen in unserem, fängt ja ganz früh an, wenn man sich überlegt, dass man zu Kindern sagt oder fragt, was willst du denn mal werden? Ja, also du bist ja noch nichts, du musst erstmal so durch so ein System laufen, in dem du lernst, dich anzupassen, deine sozialen Anpassungsleistungen aufs Maximum zu erhöhen. Weil nur dann kannst du was werden und nur dann bist du wer, weil jetzt bist du ja noch nichts. Und ich glaube, das hat ja ganz viele Facetten, ja, darüber könnte man jetzt ganz lange reden, aber das sitzt so tief in uns und ich finde das halt spannend, dass das auch in diesen alten Lehren, wie zum Beispiel dem Daoismus und dem tibetischen Buddhismus, im tibetischen Buddhismus ja als eine der Grundlagen wiederholender Wahrnehmungsmuster angesehen wird. Ja. Immer wieder dieses Greifen nach etwas, weil vermeintlich mehr oder nicht genug. Ja. Und das war so die Motivation, das auch ganz stark in den Vordergrund zu stellen, weil ich glaube, wenn wir daran oder dem mehr Aufmerksamkeit und freundliche Aufmerksamkeit widmen, ohne dem ja wieder so zu begegnen, sagen, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich an mir arbeiten, ja. Da ist man ja ganz schnell auf diesem Weg. Wenn wir dem mehr freundliche Aufmerksamkeit widmen, sind wir ein bisschen so wie an unserer Kernprogrammierung, ja. Also dann kann man sich sehr tief begegnen und auch anderen mitfühlender und verständnisvoller begegnen, weil man dann merkt, wenn jemand vielleicht sehr needy ist oder der uns sehr gierig erscheint, dass man dann vielleicht mehr so ein Gefühl entwickeln kann von, oh, der ist ja genau wie ich. Ja? Also,
just like me.
Ja, genau. Ja. So, deswegen wird das so in den Vordergrund gestellt oder stark betont, ja.
Ja, und du beschreibst ja dann, was Menschen für unterschiedliche Manöver fahren auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel der emotionalen oder der inneren Skripts oder des Verhaltens und so. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr gut. Man wird total dazu aufgefordert, sich selber da zuzuschauen.
Ja, genau, das ist ja auch deswegen auch der Untertitel mit dem Begegne dir selbst. Weil ich ja anderen immer nur so begegnen kann, wie wenn ich mir begegne. Wenn wir bei diesem nicht genug bleiben, wenn ich nicht gut genug bin, dann werde ich wahrscheinlich auch immer mal wieder mit dem Finger auf andere zeigen oder die anderen nutzen, um mir zu bestätigen, dass ich nicht genug bin. Und in dem Maße, wie ich mir dann anderen begegne, auch gesellschaftlich, das war auch im Zuge dieser ganzen letzten Jahre, wie schnell da mit dem Finger auf andere gezeigt wurde, von allen Seiten. Ja. Und wenn man da nur ein Stück weit mehr die Perspektive einnimmt, ja, just like me, dann ist der andere, der eben noch mein Feind war oder jemand, den ich als besonders schwierig empfunden habe, auf einmal eine Hilfestellung für mich und dann ist es wieder diese reichende Hand hier auf dem Cover, ja, dass selbst der, der irgendwie mein Schatten lebt, ja, auf einmal ein Freund werden kann.
Auch wenn er eine andere Meinung hat.
Genau, ja.
Oder eigentlich vielleicht muss er nicht unbedingt Freund werden, immer.
Ja, genau, das ist ja auch am Ende des Buches, ne? Es wird vielleicht nicht jeder dein Freund, aber genau. Und eigentlich nicht nur, weil er eine andere Meinung hat, sondern gerade weil er eine andere Meinung hat.
Ja, genau. Da machst du neugierig drauf, nicht von gleichgeschalteten Menschen die alle irgendwie das Ego-Pampern umgeben sein zu wollen, sondern genau. Auch von anstrengenden und herausfordernden.
Und das lässt sich ja eh nicht vermeiden, ne?
Also. Nein! Ja, last but not least. Ja. Für wen ist das Buch? Für wen ist das Buch?
Ja, also vordergründig erstmal ist, wie du es gesagt hast, das ist ein Arbeitsbuch und es ist, würde ich sagen, für die Menschen geschrieben, die wirklich sich überprüfen wollen oder ein Gefühl dafür haben, dass sie sagen, ich bin vielleicht an einem Punkt, wo ich an nicht weiterkomme oder wo ich einfach sage, ich möchte mir selbst tiefer begegnen oder ich möchte auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die in meiner Familie sind, ja, die mich umgeben, einfach auf eine neue Art und Weise begegnen können. Und, aber die Menschen müssen die Bereitschaft mitbringen, wie du es gesagt hast, ja, Selbstreflexion oder eine Freude vielleicht auch daran zu haben, sich selbst im anderen oder mit dem anderen zu erkennen.
Mhm. Genau. Vielleicht, weil sie gerade in der Krise sind. Aber es geht nicht nur um Partnerschaft. Also wenn man
Beziehungen gar nicht.
Liest, also, denkt man, das ist ein Partnerschaftsbuch, ist es aber nicht nur, aber auch.
Nee, genau, also genau, es ist auch, aber es geht natürlich auch, wenn in Unternehmen, wir haben kollegiale Beziehungen, wir haben familiäre Beziehungen, wir haben ja unterschiedliche, wir haben Freundschaften im Vereinswesen, also alles, wo wir eigentlich merken, wir teilen etwas miteinander und dann bringt es dieses Teilen miteinander, ob es der Arbeitsplatz ist, die Gemeinschaft, die Familie, bringt es unweigerlich als Mensch immer auch Schwierigkeiten mit sich. Und diese eher zu nutzen, als um wieder Verbindung zu finden, anstatt ja, sich getrennt zu erleben und dann auch so zu verhalten.
Ja, schön, schön. Danke für dieses ja. Buch. Ich würde dich auch gerne noch fragen, was du vielleicht als letzten Herzwunsch oder Herzgedanken den potenziellen Leserinnen und Lesern mitgeben möchtest.
Ja. Ich glaube, so einfach die Absicht oder das, was das so motiviert hat, ist wirklich, dass wir diese Ressource, die wir in uns tragen, dass ja, dass jeder von uns kennt, ein Gefühl von Wertschätzung oder Liebe. Und wenn es ja selbst ist, wenn es für Hunde ist oder für einen schönen Ort in der Natur oder für die Mutter oder wem auch immer, dass wir diese Ressource nutzen können, um uns selbst und auch dem, was wir in uns selbst als schwierig erleben oder in anderen dann schwierig erleben, genauso begegnen, dass wir es auch wieder als wertvoll erleben können, weil es ein Teil des Ganzen ist. Und ich glaube, das war so, ist so die Hauptmotivation, dass wir uns selbst und dann auch anderen freundlicher begegnen können und dass das eine Ressource ist, die aber schon da ist. Wir müssen sie nur wieder uns erinnern und erwecken, weil es uns eigentlich jederzeit zugänglich ist.
Sehr schön.
Danke.
Danke dir, Nils.